a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Long Monday, Playoffs, Baby. Hallo Leute, der erste Long Monday zu den Playoffs ist am Start. Ja, wir sind endlich dort angekommen und es ging richtig heiß her direkt in der ersten Woche. Hat ja richtig Bock gemacht, die Play-In-Tournaments. Zumindest im Westen waren schon ziemlich geil. Und dann die ersten Spiele in den Playoffs ab Samstag haben richtig Bock auf mehr gemacht. Da wir ja jetzt nicht mehr alle deutschen Spieler am Start haben in den Playoffs und eigentlich nur wirklich Maxi und Dennis eine Rolle spielen, werfe ich jetzt meinen Long Monday um. Also es gibt diese Woche eine Zusammenfassung von der ganzen Woche, aber auch mit Schwerpunkt vom Wochenende. Das werde ich auch in den nächsten Wochen dann so halten, weil für den Daily Stuff gibt's ja auch die Daily Pods. Und ich glaube, das macht weniger Sinn, da die ganze Woche nochmal komplett zu recappen, sondern eher das Wichtigste zu nennen und die Highlights zu nennen und vor allen Dingen die Sachen vom Wochenende, die ich ja dann bislang auch noch nicht gecovert habe. Generell werde ich einen Schwerpunkt auf die Lakers, die Mavs und die Wizards haben, aber ich werde auch über andere Mannschaften und andere Begegnungen natürlich berichten. Kommende Nacht zum Beispiel ist ja auch kein Spiel mit deutscher Beteiligung. Da habe ich mir den Marc nochmal eingeladen. Da werden wir über die Serie der Nuggets gegen die Blazers sprechen. Und als kleines Add-on zum Long Monday wird es aber die Performance und den Flop of the Week geben. Das kann dann jeweils ein Team oder ein Spieler sein. Also da möchte ich mich nicht festlegen. Denn gerade wenn die Playoffs auch fortgeschritten sind, dann macht das Team der Woche eher weniger Sinn, wenn man nur zwei Mannschaften hat. Oder auch bei vier ist es relativ witzlos. Aber deswegen gibt es dann einfach eine Performance und einen Flop of the Week. Und außerdem gibt es zum Ende, wenn wir welche haben, welche nennenswerten, dann die News der Woche. So, also starten wir mit der Wochenzusammenfassung. Da gehe ich jetzt erstmal auf die Play-In-Spiele ein. Im Osten hatten die Wizards ja zunächst gegen die Celtics verloren. Da gab es dieses starke 50-Point-Game von Jason Tatum. Da konnten die Wizards mit angeschlagenem Bradley Beal nicht wirklich gegenhalten. Aber im zweiten Spiel konnten die Wizards sich dann den 8. Platz sichern, indem sie gegen die Indiana Pacers gewonnen haben, die zuvor die etwas überforderten und grünen Hornets besiegten, also grün im Sinne von grün hinter den Ohren. Da hat man gemerkt, dass dort einiges an Erfahrung fehlt. Gordon Hayward leider ja auch nicht dabei. Doch gegen die Wizards hatten die Pacers dann wiederum keine Chance. Da waren sie vor allen Dingen defensiv total überfordert. Die Wizards gewannen das Spiel 142 zu 115 und zogen somit in die Playoffs ein gegen die Philadelphia 76ers. Im Westen gewannen zunächst auch der 7. gegen den 8. Die LA Lakers brauchten nur ein extra Spiel, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ich hatte ja den Take gebracht, dass Steph Curry die Lakers rausschmeißt, dass er in einem Spiel die Lakers bezwingen kann. Sie waren lange gut dabei, sie waren auch lange in Führung, aber am Ende konnten sie nicht die entscheidenden Punkte machen. LeBron James traf den Ball von ganz weit hinten durchs Netz für den Game-Winning Three. Er sagte später, dass er den Korb dreimal sah, weil er vorher ganz hart gefoult wurde von Draymond Green und da wohl auch was gegens Auge bekam. Naja, ich habe meine Meinung dazu schon gesagt im Daily Pod und würde jetzt nicht nochmal ablästern. Doch die Lakers gewinnen 103 zu 100 und dann mussten die Warriors nochmal gegen die Memphis Grizzlies ran, gegen die sie am Sonntag zuvor schon gewonnen hatten im Spiel um Platz 8. Und da gab es dann noch die nächste Überraschung gegen die Warriors, denn die Memphis Grizzlies gewannen das Spiel mit 117 zu 112 in Overtime. Das war auch ein richtig geiles Ding. Die Grizzlies hatten zuvor relativ wenig Probleme mit den San Antonio Spurs, auch wenn das Endergebnis dann relativ knapp war. Wenn Draymond Green eine Sekunde vor Schluss den Floater reingemacht hätte, wären die Warriors auch auf Platz 8 gelandet. Da hatte er eigentlich einen ganz guten Look. Doch so ging es dann in Overtime und in der Overtime konnten die Grizzlies dann wirklich die Warriors niederringen. Curry konnte nur zwei weitere Punkte machen und Ja Morant macht die entscheidenden Punkte. Morant hat in diesem wichtigen Spiel 35 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals und sein Gegenüber Steph Curry mit 39 Punkten am Ende. Draymond Green mit einem Triple-Double, 11 Punkte, 16 Rebounds und 10 Assists, aber auch eben diesen verlegten Floater. Schade für die Warriors, ich hätte es ihnen echt gegönnt und ich glaube, viele hätten sie gerne auf Platz 8 gesehen, aber die Grizzlies haben es sich verdient, sind ja jetzt auch schon ganz schön Play-In-Tournament erfahren, hatten ja letztes Jahr in der Bubble schon im Play-In gespielt, da verloren sie noch gegen die Portland Trailblazers, Aber am Ende muss man auch sagen, dass die Warriors ja dann wohl doch von zu viel Verletzungspech geplagt waren. Klay Thompson, James Wiseman und Kelly Oubre Jr. Vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Die Rotation der Warriors bestand auch nur aus 8 Leuten, wobei Michael Mulder schon nur 8,5 Minuten spielte. Also das war schon ganz schön anstrengend für die Jungs. Andrew Wiggins entpuppte sich jedoch weiterhin als guter Sidekick, er in dem Spiel mit 22 Punkten und 10 Rebounds traf 10 aus 22. Auch im Spiel gegen die Lakers kann man sagen, dass Wiggins da war und ablieferte. Also er beendet die Saison auch stark und könnte auch in Zukunft ein wichtiges Puzzleteil für die Warriors sein, wenn sie nächstes Jahr mit Klay Thompson vielleicht sogar wirklich wieder ernsthafter angreifen können. Die Warriors haben ja wahrscheinlich auch noch einen ganz guten Pick, denn die Timberwolves haben sich in den letzten Wochen ja noch hochgespielt. Die Timberwolves mit der nur 6. schlechtesten Bilanz haben natürlich auch Chancen auf den Top-3-Pick. Aber wenn sie nicht unter die ersten 3 kommen, bleibt der Pick bei den Warriors. Ansonsten ist er protected und geht zurück nach Minnesota. So, und dann ging es los mit den Playoffs. Samstagabend Heat gegen die Bucks um 20 Uhr. Ich mache das Ganze auch chronologisch. Das war ein richtig geiler Start in die Playoffs, es ging auch direkt mal in die Overtime. Die beiden Mannschaften waren richtig auf Augenhöhe. Giannis Antetokounmpo wurde sehr gut ausgeschaltet zunächst. Vor allem die Heat Defense stand da ziemlich gut. Giannis hatte trotzdem 3 richtig geile, krachende Dunks dabei in der ersten Halbzeit. Aber nicht nur die Heat spielten vor allem gute Defense, sondern auch die Bucks. Da hat mir vor allem PJ Tucker sehr, sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit. Hat es da Jimmy Butler extrem schwer gemacht, der auch überhaupt nicht in Tritt kam. Am Ende nur 4 seiner 22 Würfe traf, aber er brachte die Heat dann auch in Overtime mit einem Driving Layup. Butler beendete das Spiel mit 17 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists. Bam Adebayo hatte große Probleme zu scoren, traf nur 4 seiner 15 Würfe. Die besten Scorer der Heat waren Duncan Robinson und Goran Dragic. Robinson, der traf auch direkt mal seine ersten 3 Dreier. Am Ende bei 7 aus 13, hatte 24 Punkte. Goran Dragic, The Dragon mit 25 Punkten von der Bank. Doch die entscheidenden Punkte machte Chris Middleton in Overtime. Er sieht die Saison wirklich immer mehr aus als ein brauchbarer Sidekick für ein Championship-Team. Er hatte am Ende 27 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists, inklusive dem Game-Winner. Giannis mit 26 Punkten, starken 18 Rebounds, 5 Assists und 3 Steals. Und Drew Holiday hat auch noch mit starker Defense imponiert. Er mit 20 Punkten, 11 Rebounds, 3 Assists und 3 Steals. Da waren auch wirklich wieder so ein paar Highlight-Plays defensiv dabei. Gleich 2-mal klaute er Dragic den Ball aus der Hand. Also das hat richtig Spaß gemacht, ein guter Beginn. Am Ende gewinnen die Bucks 109 zu 107. Und das, obwohl die Bucks nur 5 Dreier gemacht haben gegenüber 20 Dreiern von den Miami Heat. Also das kommt auch nicht mehr so oft vor, dass man ohne den Dreier das Spiel gewinnt. Und dann ging's rüber nach L.A., denn da haben die Clippers die Dallas Mavericks empfangen. Und Leute, wir haben am Freitagabend noch drüber diskutiert, der Age und ich. Und wenn ihr Mavs-Fans seid dann und da noch nicht reingehört habt, dann würde ich sagen, holt das mal nach, denn viel, was wir darin besprochen haben, ist auch nach wie vor interessant und präsent. Unter anderem, dass die Mavericks die Saison noch kein Spiel verloren haben, wenn sie dann nach dem ersten Viertel geführt hatten. Und so gingen die Mavericks auch dieses Anfangsviertel in Führung. Das hat den Age und mich schon sehr optimistisch gemacht. Es war aber über das ganze Spiel ein Spiel auf Augenhöhe. Die Mavericks mit leichten Vorteilen. Doncic war in der ersten Halbzeit schon wieder auf Triple-Double-Kurs, hatte schon 21 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists zur Halbzeit, war sehr sicher mit dem Ball unterwegs und übrigens Maxi Kleber spielte auch von Anfang an. Das war ja nicht unbedingt so zu erwarten, weil Dwight Powell in den letzten Spielen ja gestartet war. Maxi Kleber war da aber auch nicht richtig fit und wir wussten selber nicht genau, wie die Starting Five aussehen würde. Auch darüber haben wir ziemlich viel diskutiert. Dwight Powell habe ich auch als Defensivproblem gesehen in diesem Matchup gegen die Clippers und deswegen hat Rick dann Maxi wohl auch wieder in die Starting Five beordert, als der wahrscheinlich beste Verteidiger oder vielleicht auch zweitbeste Verteidiger neben Dorian Finney-Smith. Ich glaube, zwischen den beiden müsste es entschieden werden. Ich sehe Maxi da nochmal ein gutes Stück weiter vorne. Aber ich habe ja auch eine deutsche Brille an. Nach dem ersten Viertel stand es auf jeden Fall 33 zu 30. Dann kamen die Clippers etwas besser ins Spiel. Paul George hatte richtig Probleme anfangen. Also Pandemic P is for real, mein lieber Andreas vom Meerbold Podcast. Wir werden auch noch bald über diese Serie sprechen. Nach Game 4 haben wir ein Date. Schauen wir mal, ob die Clippers dann noch dabei sind. Die Mavericks sind es auf jeden Fall. Denn Ja, muss ich ja nicht so groß spannend machen. Ihr wisst es ja sowieso schon alle. Die Mavericks gewinnen nachher dieses Spiel und führen die Serie mit 1-0. Paul George kam nachher besser ins Spiel, hatte am Ende auch 23 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, traf 8 aus 18, aber er hatte, wie die restlichen Clippers, ziemliche Probleme von der Dreierlinie. Der beste Dreierschütze der Clippers war Rajon Rondo mit 3 aus 4. Alle anderen trafen unter 50%. Insgesamt die Clippers bei nur 11 aus 40 mit 27,5% von der Dreierlinie. Und wenn euch das wundert, ja, das ist auch ungefähr das, was die Clippers gegen die Mavericks in der Regular Season an Dreiern geworfen haben. Auch das hatten wir schon angedeutet und besprochen. Maxi spielte auf jeden Fall 36 Minuten, hatte 6 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists. Vor allen Dingen die 9 Rebounds haben mir sehr gut gefallen, hat da wichtige Dinge abgegriffen. Er wurde einmal ganz, ganz böse von Kawhi Leonard aufs Poster genommen. Und das ist ja auch so in Ordnung. Maxi hat versucht, Kawhi im Fastbreak zu stoppen, kam da ganz gut hinter ihn, aber Kawhi stopft das Ding einfach total über ihn und Maxi fliegt durch die Luft, fliegt gegen die Halterung vom Korb. Und was dann passiert ist, liebe Leute, da krieg ich ja wieder das Kotzen und das ist auch ein Grund, warum ich die Clippers einfach unsympathisch finde. Paul George und Marcus Morris kamen dazu und sie machten den Triple Stare Down, also sie gucken alle drei Maxi an, als er auf dem Boden liegt, blasen sich da vor ihm auf und umso schöner, dass sie jetzt alle bei 0-1 stehen und Maxi ganz cool nach dem Spiel sagte nur, es ist ihm egal, wenn er auf irgendeinem Highlight-Take drauf ist oder auf irgendeinem Poster drauf ist. Das sind die Playoffs und er versucht irgendwie den Korb zu verhindern und ja, andere Spieler versuchen das manchmal erst gar nicht. Also von daher soll es ihm auch recht sein, soll es ihm egal sein, denn am Ende haben die Mavs den Sieg und das ist umso schöner. Maxi traf einen Dreier in dem Spiel, ist aber auch zweimal an die Linie gegangen, hatte da 4 Freiwürfe und traf davon 3. Gleich am Anfang zog er da einmal mit vollem Selbstbewusstsein zum Korb, das hat mir sehr gut gefallen. Tim Hardaway Jr. hatte wieder ein richtig gutes, effizientes Spiel, hatte 21 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, traf 8 aus 13. Kristaps war sehr, sehr ruhig und kam erst überhaupt nicht klar, traf am Anfang einen Dreier, aber dann ist er 2 Viertel richtig untergetaucht. Und da sieht man auch, wie schwer es für ihn ist, wenn Luka Doncic eben so gut spielt und so viele Touches bekommt, selbst einfach so viele Abschlüsse nimmt. Dann hast du noch so einen Volume-Shooter wie Tim Hardaway Jr. neben dir. Da ist es wirklich nicht einfach für Porzingis, Touches zu bekommen. Und es sieht auch fast so aus, als würde er das Ganze wieder zu sehr erzwingen wollen, wenn er dann mal den Ball hat. Also er sah leider gar nicht gut aus, aber am Ende konnte er noch einen ganz wichtigen Dank über Kawhi reinmachen, als dann der Platz da war, als die Clippers Doncic wirklich direkt an der Mittellinie schon gedoppelt haben. Am Ende hatte Kristaps dann 4 aus 13, machte noch ein paar wichtige Freiwürfe zum Schluss. Dort traf er 5 aus 6. Beim Rebounding sollte er besser sein, nur 4 Rebounds ist zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, dass Porzingis im Schatten von Luka Doncic in den nächsten Spielen wachsen kann und er deutlich bessere Möglichkeiten bekommt zu punkten. Dorian Finney-Smith war wieder mal richtig stark, ein sehr, sehr starker Rollenspieler. So, wenn er seine 4 von 5 Dreiern trifft, was will man da mehr? Er beendet das Spiel mit einem Playoff-Career-High, 18 Punkten, dazu 5 Rebounds, 2 Assists und 1 Steal, traf insgesamt 7 aus 9. Jalen Brunson hatte auch ein gutes Playoff-Debüt. Er hatte 15 Punkte, traf 4 aus 7, ging auch sehr viel an die Freiwurflinie, 8 Freiwürfe, das ist Team-High, davon traf er 7. Und Josh Richardson kam von der Bank, spielte 17 Minuten, aber die haben uns auch sehr gut gefallen. Er kommt auf insgesamt 8 Punkte, 3 Rebounds, spielte ordentliche Defense, also so ist er doch ganz schön wertvoll für die Mavs. Dwight Powell spielte nur 7 Minuten, aber auch die haben mir ganz gut gefallen. Wer nicht so richtig klar kam, war Willie Cauley-Stein. In seinem Playoff-Debüt spielte er auch nur 4 Minuten, das hatte nicht so gut geklappt. Auch Nicolo Melli holte zwar 4 Rebounds in den 9 Minuten, aber sonst gelang ihm da auch nicht so viel. Tja, und wenn wir über Defense sprechen, da vielleicht mal gerade noch die Matchups mit Luka. Also das meiste Spiel über versuchten die Clippers, Luka zu doppeln. Erst versuchte es Beverly im 1 gegen 1, das klappte nicht. Da zog Luka direkt mal in den Post und machte da die einfachen Punkte gegen Beverly und rief dann danach nur small. Danach waren es dann Leonard und Paul George, die ihn versuchten zu verteidigen. Aber wie gesagt, meistens im Doppel und da hat dann Luka eben die Lösung gefunden. Ich bin sehr gespannt auf Spiel 2, was da passieren mag. Tyronn Lue und die Clippers werden sicherlich einige Sachen verändern. Kawhi hatte in dem ersten Spiel 26 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists und vor allem 4 Steals, die mir die mich sehr beeindruckt haben. Also da haben die Mavericks aber ein paar Mal versucht, im 1 gegen 1 gegen Kawhi anzutreten. Das klappt nicht, das sollten sie lassen. KP, Luca und ich glaube irgendjemand anders auch noch versuchten es da mit Dribble-Moves, mit dem Rücken zu Kawhi. Und da kam die Klaue dann immer wieder an den Ball. Doch Kawhi halt auch wieder mit Problemen. Von Downtown nur 1 aus 6. Auch Marcus Morris war ganz, ganz schwach an dem Abend. Nur 2 aus 8 insgesamt. Kein Treffer bei 6 Dreierversuchen. Hat am Ende nur 4 Punkte, weil er auch seine 2 Freiwürfe nicht traf. Bester Mann eigentlich von den Clippers war für mich Nicolas Batum, der von der Bank kam, 31 Minuten spielte, 4 aus 8 traf, hatte 11 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists. Er ist für mich ein ganz wichtiger Faktor für die Clippers. Auch immer wieder mit smarten Plays in der Defense. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch spielen die beiden Mannschaften dann wieder gegeneinander. Dann erst um 4.30 Uhr, also Mittwoch in der Früh. Dazu wird es dann auch den nächsten Game Report geben. Ja, dann war ich ziemlich hyped und hatte richtig Bock. Wollte mir noch die Nets gegen die Celtics angucken. Das habe ich auch eine Halbzeit lang geschafft. Danach sind mir die Augen zugefallen. Auch das war ein cooles Spiel mit einem ziemlich vielversprechenden Anfang. Boston ging anfangs in Führung. Hatten zwar vorne ihre Probleme, aber defensiv packten sie da richtig gut zu. 21:16 nach dem ersten Viertel. Aber während die Celtics weiterhin ihre Probleme hatten in der Offense, bekamen die Nets ihre ganz gut in den Griff. Kyrie Irving am Ende mit 29 Punkten, Kevin Durant mit 32 Punkten und 12 Rebounds. Und auch James Harden mit 21 Punkten, 9 Rebounds und 8 Assists. Vor allen Dingen konnten die Brooklyn Nets auch immer wieder an die Freiwurflinie gehen, wo sie starke 89,7% von 29 trafen. Und bei den Celtics war es eigentlich nur Robert Williams, der dort hochprozentig treffen konnte. Er traf 5 aus 8, hatte 11 Punkte und 9 Rebounds. Aber bei Robert Williams war weniger die Offense bemerkenswert, sondern die Defense, denn er hatte auch 9 Blocks. Und die waren nicht alle unterm Korb, sondern auch im Perimeter mal gegen James Harden. Dann hat er Nicholas Claxton zweimal hintereinander weggeblockt. Hat einige Floater von Bruce Brown, glaube ich, weggehauen. Und das, obwohl er ja auch immer noch angeschlagen ist. Er hatte immer noch einen verletzten Zeh. Deswegen startete auch Tristan Thompson, der 4 Punkte, 10 Rebounds auflegte. Bester Scorer der Celtics war trotz schwacher Wurfquote Jason Tatum mit 22 Punkten. Er traf aber nur 6 aus 20. Und auch Kemba Walker traf nur 5 aus 16, hatte 15 Punkte. Am Ende geht die Partie 104:93 aus, war lange knapp. Aber im vierten Viertel waren die Nets dann davongezogen und sicherten den ersten Sieg. Und dann spielten zur ganz, ganz späten Stunde noch die Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets. In der Serie habe ich ja auf die Portland Trailblazers gesetzt. Und in Game 1 sollte ich zumindest recht behalten. Damian Lillard scorte da 34 Punkte, hatte 13 Assists. CJ McCollum mit 21 Punkten. Und auch Jusuf Nurkić konnte gegen seinen alten Teamkameraden Nikola Jokic überzeugen. Er hatte 16 Punkte, 12 Rebounds und 5 Assists. Jokic auch stark mit 34 Punkten und 16 Rebounds, aber auch nur einem Assist. Da würde ich gerne mal wissen, was da los war. Das muss ich mal meinen Denver-Experten Mark fragen. Michael Porter Jr. ist ja Kandidat für den Most Improved Player Award. Er hatte 25 Punkte, 9 Rebounds, traf 12 aus 21. Allerdings hatte er Probleme mit seinem Wurf von Downtown. Da traf er nur 1 von 10 Dreierversuchen. Aaron Gordon hatte 16 Punkte in seinem Playoff-Debüt für die Nuggets. Dazu 8 Rebounds und 1 Block. Und Monte Morris hatte 10 Punkte von der Bank, die Nuggets übrigens mit Austin Rivers und Facu Campazzo in der Starting Five. Sie hatten keinen großen Impact als Scorer, hatten zusammen nur 14 Punkte. Die Nuggets müssen da ja auf Jamal Murray und auch noch auf PJ Dozier und Will Barton verzichten. Das ist alles andere als günstig für die Nuggets. Barton und Dozier werden auch nicht so schnell zurückkehren. Hoffen wir für die Nuggets, dass sie nicht schon raus sind, wenn sie wieder fit sind. Die Trailblazers gewinnen das Spiel 123:109. Das ist auch die höchste Punktdifferenz aller Partien am Wochenende. Die meisten Spiele waren nämlich richtig, richtig spannend. So auch wie in dem nächsten, wo die Washington Wizards gegen die Philadelphia 76ers spielten. Das Spiel gab es am frühen Abend. Da waren die Washington Wizards lange, lange gut dabei. Gingen sogar auch im dritten Viertel mit 6 Punkten in Führung. Aber dann zogen die Philadelphia 76ers an. Joel Embiid kam in der zweiten Halbzeit dann richtig gut ins Spiel, hatte am Ende 30 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists. In der ersten Halbzeit kam er da gerade mal auf 9 Punkte. Da war es Tobias Harris, der die Sixers im Spiel hielt. Er hatte nämlich starke 28 Punkte, nahm 19 Würfe, wovon er 12 traf in der ersten Halbzeit. Er konnte nicht von den Washington Wizards gestoppt werden. Aber eben auch Bradley Beal war in der zweiten Halbzeit Er ist so richtig heiß, hat am Anfang auch ziemliche Probleme. Da sah es noch so aus, als hätte er mit seinem Hamstring, mit seinem Oberschenkel zu kämpfen. Davon war in der zweiten Halbzeit allerdings nicht mehr zu sehen. Er kam am Ende auf 33 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists. Doch dann lief auch Seth Curry ein bisschen heiß, streute ein paar Dreier rein. Er am Ende mit 15 Punkten, traf 6 aus 13 insgesamt. Und zum Schluss wurde es dann nochmal wild. Ben Simmons hatte das ganze Spiel über Probleme von der Freiwurflinie, musste dann am Ende nochmal ran für 2 weitere, hatte vorher alle seine 4 verworfen. Er verwirft wieder beide. Da lagen die Wizards mit 5 Punkten hinten. Es waren allerdings noch 37 Sekunden zu spielen. Gafford holt den Rebound nach dem verworfenen Freiwurf, will den Ball zu Westbrook passen. Und was dann passiert, das kannst du dir nicht ausdenken. Der Pass geht in Westbrooks Rücken. Er bekommt den Ball aber noch, steht mit einem Fuß kurz vor der Linie, dribbelt dann nochmal. Und anstatt den Ball einfach wieder zurückzupassen, sicher in Gaffords oder in die Hände eines Mitspielers, da standen 2 oder 3 freie Anspielstationen, Westbrook dribbelt mit dem Ball und kommt dann ganz, ganz sanft leicht mit dem vorderen Teil der Hacke auf die Linie. Der Schiedsrichter pfeift direkt ab. In der Wiederholung ist es wirklich sehr schwer zu erkennen, aber meiner Meinung nach ist er wirklich ganz leicht mit dem Schuh auf der Linie, so dass die Sixers dann wieder Einwurf bekommen. Die schmeißen den Ball allerdings weg und mit 17 Sekunden auf der Uhr bekommen die Wizards dann nochmal einen Dreierversuch, und zwar von Russell Westbrook, aber der geht auch wieder nicht rein und damit ist das Spiel dann eigentlich entschieden. Westbrook kann keinen seiner 2 Dreierversuche treffen im Spiel, hat aber wieder 16 Punkte, 5 Rebounds und 14 Assists. Doch da war mal wieder so eine fragwürdige Entscheidung in der Crunch-Time von Russell Westbrook. Wer mir wieder sehr gut gefallen hat, war Daniel Gafford bei den Wizards mit 12 Punkten, 6 Rebounds und einem nicen Block gegen Tobias Harris. Das war auch einige Minuten vor Schluss, also auch ein wichtiges Ding. Ja, das Spiel hätten die Wizards vielleicht gewinnen können, aber Joel Embiid wirkte dann am Ende doch ziemlich fit. Ihm tat die Woche Pause natürlich auch sehr, sehr gut. Bei ihm sehe ich eher die Probleme, wenn er es dann Richtung tiefen Playoff-Run geht. Also man hat ihm wirklich angemerkt, dass er zum Ende des Spiels keine Probleme hatte, spielte auch weniger als 30 Minuten heute. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Wizards Spiel 2 in Philadelphia klauen. Wir werden es sehen. Dann kam das Spiel der Lakers gegen die Phoenix Suns. Und hohoho, die Suns gewinnen das erste Spiel. 90-99 war da der Endstand. Devin Booker war Topscorer mit 34 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists. Führte alle Spieler im Scoring an. DeAndre Ayton war für mich aber der X-Faktor. Er hatte 21 Punkte und 16 Rebounds. Spielte starke Defense gegen Anthony Davis, der nur 5 seiner 16 Würfe traf. Aber generell die Defense der Suns ziemlich beeindruckend. Chris Paul hatte nur 7 Punkte und 8 Assists. Allerdings muss man da dazu sagen, dass er sich in der ersten Halbzeit verletzt hatte. Er kam dann wieder, aber er war sichtlich angeschlagen, hatte Probleme mit der Schulter. Ich habe da ein ziemlich cooles Video auf YouTube gefunden. Das habe ich auch auf Twitter geteilt, wenn ihr da euch das mal anschauen wollt. Da ist irgend so ein Dr. Sutterer, der ziemlich genau erklärt, was da wohl passiert ist. Denn Chris Paul ist auf den Boden gefallen, hat sich allerdings nicht beim Aufprall wehgetan, sondern vorher stößt er halt gegen seinen Teamkollegen Cameron Johnson und verdreht sich dabei den Nacken. Und da muss er sich wohl irgendwie einen Nerv, nicht gerissen, sondern, ja, kann man sagen, gezerrt. Ich weiß es nicht genau, wie man es am besten ausdrückt, aber schaut euch dieses Video an. Es erklärt wirklich ziemlich gut, was da im Körper passiert. Also es ist eine Reizung vom Nerv und die hat ihm dann wohl so gehindert, dass er halt mit dem rechten Arm eigentlich gar nicht mehr richtig dribbeln kann. Der Schmerz zieht halt vom Nacken bis in den Ellbogen rein. Aber das Gute an diesem Video ist, dass er da erklärt, dass es eine Geschichte ist, die auch schnell wieder weggeht. Und wir somit hoffentlich kein weiteres Chris Paul Drama in den Playoffs haben. Wäre ja auch zu bitter, wenn er wieder verletzt wäre. Dann gab es so eine Auseinandersetzung zwischen Cameron Payne und Alex Caruso. Das Ganze endet damit, dass Cameron Payne ejected wird. Alex Caruso und Montrezl Harrell, der dazu gestürmt war, bekommen nur ein Technical. Auch das ist eine sehr fragwürdige Entscheidung gewesen, denn Cameron Payne foult halt Caruso erst, als der Ball eigentlich schon abgepfiffen war. Alex Caruso schubst ihn dann so ein bisschen weg, will sich den Ball aus seinen Händen klauen. Cameron Payne findet das gar nicht lustig und wirft den Ball nach ihm. Deswegen hat er wohl für die 2 Aktionen 2 Technicals bekommen. Aber was Montrezl Harrell dann macht, ist wirklich crazy. Der läuft nämlich hin, stößt Cameron Payne erst weg, sodass der umfällt, aber Montrezl Harrell fängt ihn dann auf, sodass er nicht hinfällt. Somit vermeidet er wahrscheinlich seine eigene Ejection. Aber das Ganze ist auch irgendwie wieder ganz schön lächerlich, wenn ein Montrezl Harrell da so angestürmt kommt, mit Wut im Bauch, ihn dann wegstößt und in demselben Moment dann aber auffängt. Das finde ich sehr, sehr seltsam. Man hätte Montrezl Harrell vielleicht trotzdem eine Ejection geben können. So hat er Glück. Bringt den Lakers aber trotzdem nichts, weil die Suns einfach so souverän ihr Ding runterspielen. Chris Paul macht nachher noch ein paar Clutch Points, obwohl er so angeschlagen ist. Also ein echter Warrior, muss man da an der Stelle wirklich sagen. Und Jay Crowder ist halt mal wieder Jay Crowder. Er trifft keinen seiner 7-Dreier-Versuche, aber spielt eben auch enorm wichtige Defense gegen LeBron James, der einen guten Start hatte, aber am Ende auch nur bei 18 Punkten, 7 Rebounds, 10 Assists und 3 Steals rauskommt. Ja, das nur in Anführungsstrichen, aber er traf 6 aus 13. 4 von den 6 getroffenen Würfen hatte er schon in der ersten Halbzeit. Also er konnte am Ende da nicht wirklich was entgegensetzen. Montrezl Harrell hatte 12 Punkte von der Bank, genauso wie Alex Caruso mit wichtigen 10 Punkten. Schröder hat auch so die getroffen, hat ein paar wichtige Buckets drin gehabt, hat auch den ersten Korb der Partie erzielt. Am Ende hatte er 14 Punkte, 3 Assists, 2 Steals, 1 Block und aber auch 4 Turnover. Er trifft 5 aus 7, das ist gut. An der Freiwurflinie hat er was gestruggelt mit 3 aus 6 und die 4 Turnover sind halt 2 zu viel. Da war auch ein Traveling dabei, okay, das kann mal passieren. Und zweimal hat er da wirklich Probleme mit der Defense. Ja, der vierte Turnover ist eigentlich Quatsch, weil da rettet er den Ball aus Out of Bounds, springt er in die Luft und hält den Ball im Spiel. Er geht halt dann zum Suns-Spieler. Also eigentlich kann man sagen, nur 3 Turnover für Schröder. Dennoch gerade im Verhältnis zu den Assists 1-2 zu viel. Aber das sind so in etwa die Zahlen, die wir uns von Schröder erwartet haben. Vielleicht ein bisschen mehr auf den positiven Seiten. Ein paar Assists mehr, ein paar Rebounds mehr. Aber vor allem muss halt Anthony Davis mehr abliefern. Und ich glaube, Anthony Davis wird nächstes Spiel ganz schön eskalieren. Das ist so meine Vermutung. Drummond bleibt ein Problem bei den Lakers. Er hat zwar diesmal 12 Punkte, 9 Rebounds, 1 Steal und 1 Block. Aber dennoch wirkt das Ganze nicht passend in der Offense. Marc Gasol und Markieff Morris spielten zum Beispiel beide gar nicht. Ben McLemore hatte einen Verkehrsunfall. Das sah auch ganz schön böse aus auf den Fotos. Aber alles gut bei ihm. Er hätte auch spielen können, spielte dennoch nicht. Und die Lakers jetzt auf jeden Fall unter Druck, aber LeBron James hat schon öfters ein Game 1 verloren und ich glaube, dass sie auch das nächste Spiel schon gewinnen können in Phoenix. Obwohl die Phoenix Suns halt wirklich sehr, sehr beeindruckend sind mit ihrer Konstanz über die ganze Saison schon über. Dann sind die New York Knicks endlich wieder zurück in den Playoffs, aber allerdings gab es eine knappe Niederlage gegen Trae Young, 105 zu 107. Der Endstand, das war auch ein richtig gutes Spiel, hat Bock gemacht zu schauen. Der Madison Square Garden ging so richtig ab. Allen voran Edelfan Spike Lee, der da rumtanzte und richtig Hype war. Auch das Intro der Knicks war richtig cool, wie es da losging. Richtig gute Stimmung. 15.000 Leute waren in der Arena. Ich hoffe, da nimmt keiner Corona mit nach Hause. Und der Madison Square Garden zeigte, warum er so berühmt-berüchtigt ist. Da wurde später schon wieder das F-Wort benutzt in Kombination mit Trae Young. Das haben sie im Chor gesungen. Trae Young behielt aber die Nerven und lieferte ab in den letzten Sekunden. Ging erst in die Freiwurflinie, machte 2 rein und dann machte er auch den Game-Winner rein. Nachdem Bogdan Bogdanovic noch einen ganz wichtigen Dreier getroffen hatte, da war Trae Young zum Korb gezogen, wirft den Ball nach außen zu Bogdanovic. Da stand eigentlich RJ Barrett und hatte den Ball schon irgendwie gegen den Körper bekommen, konnte ihn aber nicht fangen. Der Ball ging zu Bogdanovic, der das Ding dann reinnagelte. Derrick Rose konnte nochmal mit einem starken Floater antworten. Aber dann kam halt, wie gesagt, Trae Young, der den Floater netzte und dann den Finger vor den Mund nahm und ins Publikum von New York schaute. Da macht er noch seine Geste mit den Ice Train, wo er sich die Arme rieb. Und am Ende rief er im Kabinenausgang noch, dass es jetzt ja ziemlich ruhig da ist im Garden. Also Young bekommt es ganz schön ab, liefert dann aber. Am Ende hatte er 32 Punkte, 7 Rebounds und 10 Assists. Das Ganze bei nur 2 Turnovern. Er traf 11 aus 23, alle seine 9 Freiwürfe. Bogdan Bogdanovic hatte 18 Punkte. Lou Williams auch mit wichtigen 13 Punkten von der Bank, als Trae Young mal draußen war. Danilo Gallinari überzeugte nicht so sehr, machte eher durch seine Irokesenfrisur auf sich aufmerksam. Ich finde, das sieht ja eher so mittelmäßig bei ihm aus, passt irgendwie überhaupt nicht, weil Gallinari für mich eher als softer Typ rüberkommt, aber naja, wenn er meint. Generell finde ich es ja eigentlich ganz cool, wenn Spieler mit solchen crazy Frisuren zu den Playoffs kommen. Auf Seiten der Knicks war Derrick Rose auf jeden Fall richtig gut. Er traf 8 seiner 16 Würfe, inklusive der Clutch Points. Er spielte auch 37 Minuten. Elfrid Payton spielte nur 8 Minuten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Derrick Rose ab dem nächsten Spiel schon von Anfang an beginnt. Oder vielleicht sogar auch Alec Burks, denn der war auch richtig stark von der Bank mit 27 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists. Er war vor allen Dingen auch im vierten Viertel richtig heiß, spielte das ganze Viertel durch, hatte 18 Punkte nur im Schlussabschnitt. Nur ganz am Ende traf er einen wichtigen leider nicht. RJ Barrett hatte einen geilen Dunk dabei, Nerlens Noel mal wieder mit einem heftigen Block. Barrett kam auf 14 Punkte und 11 Rebounds und Nerlens Noel auf 6 Punkte, 3 Rebounds und 2 Blocks. Julius Randle enttäuschte so ein bisschen, vor allem beim Scoring. Er hatte 15 Punkte, 12 Rebounds und nur 4 Assists. Da bin ich gespannt, ob er im nächsten Spiel abliefern kann. Ich hoffe, dass die Knicks da die Serie ausgleichen können und dass das eine spannende Geschichte zwischen den beiden wird. Trae Young wird auf jeden Fall nicht mehr Publikumsliebling in New York, aber ich find's geil. Da war richtig Stimmung im Garden. Und ich bin gespannt, wie er im zweiten Spiel auftreten wird und wie der Garden ihn dann empfangen wird. Last but not least gab es noch ein Duell des ersten gegen den achten, und zwar die Utah Jazz spielten dann gegen die Memphis Grizzlies, die sich ja diese Woche qualifiziert hatten. Und da gab es eine faustdicke Überraschung, denn die Grizzlies grinden die Jazz nieder und holen sich den ersten Sieg in der Serie. Dylan Brooks und Ja Morant komplett überzeugend. Dylan Brooks hatte mal wieder ein richtig geiles Game, war defensiv voll am Start, aber auch offensiv machte er starke 31 Punkte, traf 13 aus 26, also früher galt er ja als sehr ineffizienter Scorer. Jetzt scoret er vor allen Dingen am Ring sehr, sehr effektiv. Außerdem hatte er 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und auch 2 Blocks. Aber auch Ja Morant war wieder sehr überzeugend mit 26 Punkten und 4 Assists. Und Slow-Mo Kyle Anderson mit 14 Punkten und 6 Steals. Jonas Valančiūnas räumte in der Mitte ab mit 15 Punkten und 12 Rebounds. Und so gewinnen die Grizzlies, die das jüngste Team seit 10 Jahren in den Playoffs sind, mit 112 zu 109. Rudy Gobert war am Ende ausgefoult, er kam auf 11 Punkte und 15 Rebounds. Da sah das Ding dann eigentlich auch entschieden aus, aber die Jazz kamen nochmal ran. Vor allem Bojan Bogdanovic hatte eine starke zweite Halbzeit, kam am Ende auf 29 Punkte. Mike Conley am Ende mit 22 Punkten und 11 Assists. Auch Derek Favors ersetzte Rudy Gobert ganz gut, hatte 12 Punkte und 11 Rebounds. Doch es fehlte das Scoring eben von Donovan Mitchell, der das Spiel doch noch aussaß. Eigentlich sollte er spielen, aber er scheint doch noch nicht ganz fit zu sein. Jordan Clarkson hatte nur 14 Punkte von der Bank bei 5 aus 16, das ist zu wenig. Und auch Joe Ingles hatte nur 11 Punkte und 2 Assists. Kleiner Schocker für die Jazz. Werden sie jetzt vielleicht doch einen Aus in der ersten Runde erleben? Ich glaube noch nicht dran. So sehr ich die Grizzlies mag und so sehr ich ihre Art und Weise schätze, ich glaube auch, dass es ein ziemlich schlechtes Matchup eigentlich ist für die Jazz, weil die Grizzlies eben so toughe Defense spielen können. Außerdem kann Valančiūnas Gobert das Leben sehr, sehr schwer machen. Umso mehr verwundert war ich, dass die Jazz ja alle ihre 3 Spiele gegen Grizzlies gewonnen hatten bisher in der Regular Season. Ich glaube, am Ende setzt sich aber die Qualität der Jazz durch. Donovan Mitchell ist wahrscheinlich im nächsten Spiel dabei. Ich glaube, sie werden alles dafür tun, dass er im zweiten Heimspiel am Start ist, so dass man nicht mit 0-2 nach Memphis reisen muss. Und vielleicht brauchen die Jazz auch 6 oder sogar 7 Spiele, doch ich glaube, deren Qualität wird sich dann schon durchsetzen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Flop und zur Performance der Woche. Fangen wir mit der Performance der Woche an. Und über die haben wir nämlich gerade geredet, das sind die Memphis Grizzlies, die nämlich alle ihre 3 Spiele diese Woche gewonnen haben, beeindruckend das Play-In-Tournament bewältigt haben mit den Siegen gegen die Spurs und gegen die Warriors. Jetzt der Upset gegen die Utah Jazz. Ich fände es ja mega geil, wenn sie die Jazz raushauen würden. Das vorletzte Mal, dass das passiert ist, waren übrigens die Memphis Grizzlies gegen die San Antonio Spurs damals mit 4-2 an die Serie. Kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie Mike Conley mit Marc Gasol die Spurs raushaute. Das letzte Mal waren es übrigens die 76ers, die gegen die Chicago Bulls gewannen mit 4-2. Das war 2012, also schon 9 Jahre her. Es wird mal wieder Zeit. Also die Memphis Grizzlies, mein Team der Woche. Performance of the Week in dieser Woche. Mein Flop der Woche war gar nicht so einfach. Ich fand, es gab gar nicht solche Underperformer in diesen ersten Tagen in den Playoffs. Jimmy Butler, ja, mit 4 aus 22. Aber er hatte halt auch den Game-Tying-Layup da gemacht, kurz vor Schluss. Auch Bam Adebayo war ein bisschen enttäuschend. Doch die Defense der Heat war so stark, dass ich da eigentlich keinen wählen kann. Julius Randle habe ich überlegt, aber alles schlecht war da bei den Knicks ja auch nicht. Und so muss ich dann doch diesen Premieren-Award, diesen nicht so schönen Award an die Charlotte Hornets vergeben, die mich doch ein bisschen enttäuscht haben im Play-In-Tournament. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Gegenwehr erhofft. Aber vielleicht können sie es ja irgendwie als Trostpreis sehen, dass man doch irgendwas abstaubt dieses Jahr. Wir haben auf jeden Fall eine klasse Saison gespielt. Wer hätte das gedacht? Am Ende mit ein bisschen Verletzungspech abgerutscht vielleicht. Wären sie ohne die Verletzten auch ein bisschen weiter oben gelandet. Das glaube ich eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, zumindest auf Platz 7 oder 8 und hätten so zwei Chancen gehabt auf die Playoffs. Naja, aber die Zukunft kann ihnen gehören. Bin gespannt, was da in Charlotte passiert, ob sich da vielleicht eine richtig gute, positive Aura um LaMelo Ball entwickeln kann. Und das war's dann im Prinzip auch vom Long Monday heute. Morgen kommt dann der Daily Pod, aber zu etwas späteren Stunde. Ich werde mir das Spiel der Nuggets gegen die Trailblazers angucken und darüber berichten. Das werde ich aber erst zum Vormittag schaffen. Leute, macht's gut. Ich wünsche euch diese Woche viel Spaß mit den weiteren Playoff-Begegnungen. Ich suche auch noch den ein oder anderen Gesprächspartner für diese Playoffs. Also, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch doch einfach. Und wenn ihr generell einfach mal Feedback oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach. Ich freue mich über jede Nachricht. Ansonsten, wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das gerne machen über SteadyHQ. Den Link dazu gibt es über diese Episodenbeschreibung. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Never stop ballin'.